Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Ein Abenteuer. Was ist das für Sie? Wir werden heute viel von großen und kleinen Abenteuern sprechen. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen auch an meinen Plus eins heute, Erik Lorenz. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Utz, ich freue mich. Vielen Dank.
Wir beide kennen uns aus vielen beruflichen Begegnungen, aber heute soll es ja vor allem um dich gehen. Und du bist jemand, der sich sehr viel mit Reisen, mit anderen Ländern, anderen Kulturen und Abenteuern beschäftigt. Du triffst auch viele Menschen, die Abenteuerliches unternommen haben. Mhm. Kennt man auch viele Leute von Reinhold Messner zum Beispiel oder auch Laura Decker, die junge Weltumseglerin. Was ist ein Abenteuer für dich? Kannst du das definieren?
Ja, das ist natürlich direkt eine gute Einstiegsfrage. Ein Abenteuer, würde ich sagen, ist zunächst mal was sehr Individuelles und Persönliches. Wenn ich so in meine Vergangenheit denke, dann ist natürlich das, was für mich vor 10 Jahren Abenteuer war, heute etwas, wo ich eher vielleicht drüber lächeln würde. Das, was mich heute an meine Grenzen bringt, ist definitiv immer noch etwas, was jemanden wie Herrn Messner überhaupt nicht beeindruckt. Dementsprechend hängt das immer von jeder Person selbst ab. Aber im Wesentlichen geht es natürlich darum, dass uns beim Abenteuer etwas Unvorhergesehenes passiert, etwas Überraschendes, etwas, das uns fordert. Und zwar entweder physisch, wenn wir uns an unsere körperlichen Grenzen begeben, wie ich es zum Beispiel mal in Schweden bei einer längeren Trekkingtour gemacht habe, oder natürlich gerne auch mental, wenn wir vielleicht unterwegs mit unseren eigenen kulturellen blinden Flecken konfrontiert werden, von denen wir gar nicht geahnt haben, dass wir die so in dieser Form haben.
Mhm. Gesammelt hast du diese Begegnungen mit den Menschen, die so Abenteuerliches unternommen haben, in vielen Podcasts. Weltwach heißt ein Portal von dir, wo diese Podcasts eine wichtige Rolle spielen. Und ich bin über eine Zahl gestolpert, was Bücher angeht. Du als Autor hast, glaube ich, 17 Bücher bereits geschrieben.
Ja, oder 14 oder 15, so grob in diesem Dreh.
Ich glaube, also du weißt es wahrscheinlich am Ende besser, aber ich glaube, es sind 17. Ist ja, man muss ja auch feststellen, Sie hören es wahrscheinlich an der Stimme, dieser Mensch ist jetzt nicht 64, sondern du klingst so ein bisschen übrigens wie Justus Jonas, hat dir das schon mal jemand gesagt?
Ist das so? Nein, war mir noch nicht bewusst.
Habe ich immer so ein bisschen die Assoziation. Ja. Auf jeden Fall bist du, kann man sagen, darf ich verraten,
natürlich,
Anfang 30.
So ist es, 33.
Wie, in welchem Takt schreibt man Bücher, wenn man auf dieses Pensum kommen will?
Naja gut, so ein Buchprojekt zieht sich natürlich immer über etliche Jahre hinweg. Das unter 2, 3, 4, 5 Jahren ist da kein Projekt von entstanden. Dementsprechend ist das Geheimnis dessen natürlich, dass sich das oft überlappt und dass es aber natürlich auch eine gewisse Konsistenz benötigt.
Du hast ganz früh angefangen. Mit 18 hast du sofort, glaube ich, das erste Buch rausgedonnert.
Ganz genau. Das ist aus einer Abiturarbeit entstanden zu einem Thema, das mich so sehr begeistert hat, dass ich einfach auch danach, nach der Abgabe, nicht aufhören konnte und wollte, mich damit weiter auseinanderzusetzen.
Es geht da um eine Biografie. Ich möchte trotzdem auf das Reisen nochmal genauer eingehen, weil du bist auch sehr jung, sehr früh sofort losgezogen und hast dich in unterschiedliche Länder aufgemacht. Kambodscha, Laos, China warst du auch. Das sind nur ein paar von denen. Und hast halt sehr viel Reiseliteratur geschrieben. Was ist denn der schönste Teil von so einem Erschaffensprozess? Ist es die Reise dann vor Ort? Ist es das Konzipieren? Ist es das erste Mal am Buch riechen?
Das auf jeden Fall. Ich liebe Bücher als physisches Produkt. Aber klar, am Anfang hat mich vor allem die Möglichkeit begeistert, mit dem eigentlichen Reisen Geld zu verdienen und unterwegs ein Ziel zu haben, einen Zweck, eine Recherche, eine Aufgabe, die mich zwingt, früh aufzustehen und Leute anzusprechen und spannende Geschichten zu finden. Mittlerweile ist es für mich aber wirklich der gesamte Prozess von der Vorbereitung, der Recherche in der Literatur, die Nachbereitung. Und deswegen, wenn ich oft gefragt werde, eher zu meinen Podcasts, wo ich mich ja eher mit anderen Reisenden unterhalte, ob das nicht eher so ein müdes Abziehbild meiner eigenen Erfahrung ist, muss ich immer sagen, nein, das bereichert mich ganz genauso, mich auch mit den Erfahrungen und Expertise anderer Menschen auseinanderzusetzen, die irgendwann irgendwo irgendwas Denkwürdiges erlebt haben.
Wir sind uns häufig mit viel Termindruck bei der Arbeit begegnet. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich dich hier abgepasst habe. Jetzt auch so, du wohnst gerade in L.A., habe ich dich quasi im Heimaturlaub hier kurz eingesagt vor Weihnachten.
Ich bin immer kurz in den Weg gesprungen, genau.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Erik Lorenz ist mein Plus Eins heute. Erik, es gibt ein ganz tolles Bild von dir, also mindestens eines, aber eins, was ich kenne und sehr schätze, da sitzt du total dreckverschmiert auf so einer dicken, älteren Maschine, so einem Motorrad, aber man sieht einfach so eine Zahnleiste, so ein strahlend weißes Lächeln, einfach wahnsinnig glücklich und das ist aufgenommen, glaube ich, auf so einem schottrigen Weg, einem schottrigen Pass im Himalaya.
Das ist richtig. Das war, ich weiß, welches Bild du meinst, weil das so schön heroisch herüberkommt, ehrlicherweise aber nur einen Teil der Wirklichkeit abbildet. Dieses Bild wurde aufgenommen auf einer der höchsten Passstraßen der Welt in Nordindien, bei einer Motorradtour, die wir durchgeführt haben, von Neu-Delhi bis nach Leh ins Herz des Himalaya hinein.
Mhm. Und das warst du zusammen mit zwei Freunden.
Ganz genau.
Und es gibt ein pikantes Detail bei dieser Motorradtour. Ihr konntet gar kein Motorrad fahren.
Also am Anfang noch nicht, am Ende dann etwas besser. Aber das ist richtig. Wir sind in Neu-Delhi aufgebrochen, haben uns die Motorräder dort geliehen über Bekannte und haben die Maschinen auch tatsächlich in ausgeschaltetem Zustand dort vom Hof geschoben. Haben auch so ein paar irritierte Blicke geerntet, was das denn soll von der Person, die uns die vertrauensvoll überlassen hat. Weil wir Angst hatten, die direkt abzuwürgen, weil wir gar nicht wussten, wie die angehen.
Also das ist der Besitzer, die euch gleich wieder wegnimmt und sagt, sag mal, die Jungs, die faken doch hier. Und dann schön in den Berufsverkehr von Neu-Delhi rein.
Das war die erste kleine Herausforderung, genau. Und natürlich auch mit diversen Abwürgereien auf diesen großen Kreuzungen dort, wo vor allem der Verkehr da um die Ohren fliegt. Ja, das war schon aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen fragwürdig, soll jetzt auch nicht zum Nachahmen inspirieren. Aber war natürlich eine der... Wenn wir jetzt wieder auf diesen vielleicht auch etwas abgegriffenen Begriff des Abenteuers zurückkommen, eines der ganz großen Abenteuer in meinem Leben, weil diese Reise mich definitiv in vielerlei Hinsicht an meine Grenzen gebracht hat.
Aber war das sozusagen intendiert? Hast du gedacht so, boah, das wird ja krass, wenn ich da oben stehe und es gar nicht kann und es eh schon also sozusagen sehr gefährlich ist?
Ja, das ist halt so dieses Ding, wenn man so Schnapsideen hat. Ne? Wir haben erst angefangen, ja, so eine Tracking-Tour wäre doch cool und vielleicht könnte man ja auch sogar mit dem Fahrrad und irgendwann kam dann diese Motorrad-Idee auf. Und wir dachten, ja gut, dort oben, da ist ja auch nicht viel Verkehr, da gefährden wir jetzt höchstens uns und wir können ja langsam fahren, wir haben ja Zeit. Aber wenn man dann irgendwann wirklich auf über 5000 Metern Höhe die Serpentin sich dort hochschraubt, über Stunden hinweg, die Luft immer dünner wird, irgendwann so dünn ist, dass der Motor kaum noch genug Sauerstoff zieht, um überhaupt noch Schub zu geben und man dann in Schrittgeschwindigkeit dort sich hochkämpft, weiter, dann merkt man schon, dass das doch eine etwas größere Nummer geworden ist, als wir uns das ursprünglich vorgestellt hätten.
Und wenn du uns mal mitnimmst, einen Blick, einen Augenblick auf dieser Reise...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, landschaftlich reihten sich diese Augenblicke nahtlos aneinander. Das war das Besondere dort oben. Jedes neue Hochtal, jede Ebene, jeder Gipfel, jeder Pass war neu, war beeindruckend. Diese Flüsse, die wir dort auch durchqueren mussten. Es gab dort in den wenigsten Fällen Brücken, Sandpisten, Schlammpisten. Also die Herausforderung, dieses Erleben des Fahrens, dabei auch wirklich die Untergrundbeschaffenheit zu spüren. Durch Mark und Bein geht das natürlich, wenn man da stunden- und tagelang unterwegs ist. Aber dann auch diese unberührten, einsamen Landschaften, in denen wir dann auch in unserem Zelt jeweils übernachtet haben. Gelegentlich aber auch wieder unendlich alte, beeindruckende Klosteranlagen, wo die Mönche noch gelebt und gebetet und geglaubt haben und auch es immer noch tun, wie vor Jahrhunderten. Also es war ein völliges Ab- und Eintauchen in eine ganz andere Welt, ohne irgendwelche Referenzpunkte aus der Heimat.
Es gibt jetzt wahrscheinlich HörerInnen, die halten ihren Kindern die Ohren zu, damit die jetzt nicht irgendwie mit dem Dreirad auf den Himalaya wollen unbedingt. Aber wie ist das bei dir? Du bist in Berlin geboren, hier aufgewachsen. Wie erklärst du dir diese Neigung, sofort in die Ferne aufzubrechen? Deine Reiseführer Laos, Kambodscha, das ging ja sofort los.
Das ging sofort los. Ja, das ist aber für mich schon im Rückblick betrachtet, glaube ich, Stück für Stück gewachsen. Ich habe mich schon immer begeistert für ganz klassische Abenteuergeschichten. Jack London, Jules Verne, die großen Entdecker, Humboldt und dergleichen. Ich habe die ganzen Bücher verschlungen, die Filme geschaut. Und als ich dann mit 18 irgendwann das erste Mal den Gedanken hatte oder das Bewusstsein bekam, ich könnte selbst aufbrechen in die Welt, ich könnte sowas, ein bisschen bescheidener vielleicht, auch erleben, das Fremde, das Exotische in Anführungszeichen ist ja auch immer sehr relativ. Es kommt immer darauf an, was kennen wir selbst aus unserem eigenen Erfahrungshorizont. Da hat mich das nie wieder losgelassen. Ich bin dann zuerst, das war vielleicht noch etwas überschaubarer, nach Australien aufgebrochen. Aber dieser Aufenthalt dort hat mich wahnsinnig geprägt. Und nachdem ich dann durchs Schreiben, später auch durchs Podcasten einen Weg gefunden habe, dieses Unterwegssein auch mit meiner Arbeit zu verbinden, wurde es einfach immer nur noch schöner und immer nur noch spannender.
Du hast dich selber mal beschrieben als jemand, der schon so ein gewisses Sicherheitsdenken auch hat. Da können sich, glaube ich, ganz viele mit identifizieren. Mhm. Also ich zum Beispiel kann das. Also nicht im Sinne von Angst, aber im Sinne von schon ein Bedürfnis, so die Kontrolle zu behalten. Hat dich dieser Durst nach Kontakt zu den Abenteurern da auch so ein bisschen beflügelt, das ein wenig mehr loszulassen?
Unbedingt. Also das ist nicht unbedingt meine Veranlagung. Ich bin ganz solide aufgewachsen, vernünftiges Elternhaus. Meine Mutter ist Kindergärtnerin, mein Vater Polizist. Da ging es eher darum, in der Tat. Also auch was so die Karriere anbetrifft, eher ein bisschen sicherheitsorientierter unterwegs zu sein. Ich bin auch immer noch kein Abenteuerfreak. Ich gehe jetzt nicht los und überlege mir meine Trips nach der Maßgabe, wo kann es besonders brenzlig werden. Deswegen ist es auf jeden Fall so, dass mich diese Auseinandersetzung mit Menschen, die Lebenswege gewählt haben, im Reisen, aber auch im übrigen Leben, die nicht durch einen typischen 9-to-5-Job geprägt sind, doch immer wieder dazu veranlasst hat, nachzufühlen, wie auch ich mein eigenes Leben möglichst interessant gestalten kann, möglichst reichhaltig gestalten kann. Und die Erkenntnis ist eigentlich immer wieder die gleiche, sowohl aus meinen Gesprächen als auch aus meinen eigenen Erlebnissen, dass es eben besonders reich und spannend und denkwürdig dann wird, wenn man sich überwindet, doch mal die eine oder andere Zumutung sich zuzumuten, die eine oder andere Überraschung zu riskieren. Und dann wird es manchmal eben auch abenteuerlich.
Es gibt eine Überraschung, die hat dich eher erwischt. Da hast du schon drauf angespielt. Du warst mal in Australien, kurz nach deinem Schulabschluss. Da warst du unterwegs länger, machen viele Leute. Bei dir war es so, du warst ein bisschen aus Versehen allein.
Ja, ja.
Und du warst dann sozusagen tausende Kilometer links, tausende Kilometer rechts, Monate oder Wochen unterwegs, bis du eine Begegnung gemacht hast, die dich sehr geprägt hat. Und das war mit einem Farmer. Farmer Mike, was war das für eine Figur und warum hat die dich so, ja, doch beeindruckt auch?
Ja, das war eine Phase auf dieser Reise, in der ich sehr danach gesucht habe, nach einer Möglichkeit, mich weniger verloren zu fühlen, nachdem meine Freunde dann abgereist sind und ich, wie du schon sagtest, mehrere Wochen allein unterwegs war, habe ich mich doch irgendwann auch sehr verloren und heimatlos gefühlt und habe mich dann umgeschaut, wo ich eine Weile vielleicht wieder Wurzeln schlagen könnte und bin dann auf dieser Farm gelandet, die Freiwillige gesucht hat. Und es war keine Farm, auf der jetzt irgendwie in großem Maße Viehzucht oder Landwirtschaft betrieben wurde, sondern die wurde in so einem Buch beschrieben als ein wunderschöner Ort, 6 Quadratkilometer groß, rollende Hügel, Eukalyptuswälder, Seen, einsame Holzhütten, die sich über diese Landschaft verteilen. Das klang so beschaulich, dass ich dachte, dort eine Weile zu verbringen, ein paar Wochen, das könnte genau das Richtige sein. Als ich auf dieser Farm angekommen bin, mit dem Ziel, dort ein paar Wochen zu bleiben und als Freiwilliger dort mitzuhelfen, ich erinnere mich noch sehr genau, waren meine ersten Eindrücke, schieres Entsetzen. Also es ging schon los, wie die Gebäude aussahen. Das waren ganz, ganz simple Gebäude, nicht aus Holz oder irgendwie Beton oder Stein, sondern eher so aus Pressspanplatten, Wellblech, verrostet, riesige Löcher klafften in den Wänden. Die waren irgendwie mit Laken verhängt, mit Zeitung zugestopft. Es gab auch kein fließend Wasser oder dergleichen. Das einzige Wasser, das zur Verfügung stand, wie ich dann schnell mitbekam, war das Regenwasser, das in irgendwelchen Tanks gesammelt wurde. Ja, und dann kam nach ein paar Minuten, als ich mich dort so umgeschaut hatte und dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Ertönte so eine Stimme hinter mir, ganz überdreht und krächzend. Wow, Eric, you must be Eric. Great. Great to see you. Auch das hat mich irritiert. Heute würde ich mich ja freuen, wenn mich jemand so begeistert in Empfang nimmt. Ja, und das war Mike, der Farmer, der in seinem Bild auch relativ gut zu diesem ersten Eindruck passte. Trug zwei Schuhe, die völlig unterschiedlich aussahen. Keiner von beiden passte ihm. Eine Hose, die viel zu groß war, die war mit so einem Seil zusammengehalten. Hatte auch nur ein Auge, was funktionierte. Also so ein Mitte-70-jähriger, wahnsinnig kauziger Typ, den ich dann voreilig auch ziemlich schnell so als Einfallspinsel, als leicht Irren abstempelte. Und ich habe mir dann nach 2 Minuten vorgenommen, nicht sofort wieder abzureisen, sondern zumindest mal so 2 Tage auszuhalten an diesem Ort. Und schlussendlich ist dieser alte Farmer einer meiner besten Freunde geworden, die ich bis heute habe und einer der Menschen, die mein Leben am nachhaltigsten geprägt haben.
Wie ist es dazu gekommen? Das ist wahrscheinlich schwer, jetzt sehr kurz zusammenzufassen, aber er hat dein Herz erobert und du bist viele Monate geblieben.
Weil er meinem Leben und meinem Denken völlig neue Facetten hinzugefügt hat, die ich als Großstadtkind, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, so in meinem Leben nie wahrgenommen habe. Er hat früher im australischen Landwirtschaftsministerium gearbeitet, hat also schon auch die Welt von Büros und Karriere kennengelernt, hat sich dann aber bewusst für ein Leben entschieden unter der Überschrift Back to Basics, Living with Less. Und hat es sich zum Ziel gemacht, Kindern, Schulklassen, Vereinen, Familien ein Leben zu vermitteln, das für ihn gehaltvoller und wertvoller ist als das, was wir auf rein intellektueller Ebene im Normalfall im Schulunterricht vermittelt bekommen. Also Living Skills, mit Werkzeugen umgehen, Tiere kennenzulernen, sich im Wald zurechtzufinden und auch mit einer gewissen philosophischen Perspektive über diese Dinge nachzudenken, die uns vielleicht krank machen, wenn wir nur im Großstadttrubel verhaftet sind und die uns vielleicht auch bereichern können, wenn wir uns dem zumindest für eine gewisse Zeit entziehen. Und an seiner Seite habe ich mich meinem bisherigen Leben sehr, sehr gern entzogen und bin natürlich später darin zurückgekehrt, aber nehme mir bis heute sehr, sehr viel davon mit, was er mir vermittelt hat. Nebenbei hat er mir auch noch Gitarre spielen beigebracht, um die 20 australische Volkssongs. Bis heute das Einzige, was ich spielen kann. Und wir hatten einfach unendlich viel Spaß zusammen.
Das würde ich gerne mal hören.
Ich weiß nicht, ob du das wirklich willst.
Erik Lorenz ist zu Gast hier bei Plus Eins. Das Thema Reisen, das beschäftigt dich ja persönlich sehr, das geht aber vielen Menschen so. Aber mitten in der Pandemie und während der Klimakrise muss man sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, geht das eigentlich auch so weiter mit dem Reisen?
Plus eins. Die Antwort.
Unterstützung bei unserer wöchentlichen Rubrik bekommen wir dieses Mal von dem Journalisten und Autoren Günther Wessel, der sich auf unterschiedlichen Ebenen zu dem Thema Gedanken gemacht hat, auch in einem Selbstexperiment mit seiner Familie. Vier fürs Klima heißt das Buch, in dem es um den Versuch geht, klimaneutral zu leben. Und ich denke, Sie kennen nicht zuletzt Günther Wessel auch hier als einen der Autoren bei Deutschlandfunk Kultur. Hallo Günther.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir wollen wissen, darf man überhaupt noch reisen? Und vielleicht kurz vorneweg, Erik, inwiefern beschäftigt dich diese Frage persönlich aktuell?
Ja, vor allem dürfen wir noch guten Gewissens reisen. Also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass ich relativ viel unterwegs bin, aus persönlichen Gründen des Interesses, mittlerweile auch aus beruflichen Gründen. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, mittlerweile alle auch ein großes Bewusstsein darüber, dass mit dem unterwegs sein können und dürfen, das ist ja ein Privileg, auch eine große Verantwortung mit einhergeht. Nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten, aber auch. Ja, und nun lebe ich nun mittlerweile in L.A. in den USA. Meine übrige Familie, abgesehen von meinem Mann, lebt weiterhin in Deutschland. Ich bin auch beruflich des Öfteren hier, komme schon allein deshalb schwerlich drum herum, auch die eine oder andere Fernreise mit dem Flugzeug zu unternehmen. Und genau aus all diesen Gründen treibt mich schon ehrlich gesagt die Frage um, kann ich das und wie kann ich das eigentlich noch guten Gewissens machen?
Mhm. Günther, hast du da gleich eine Antwort?
Keine hundertprozentige. Ich kenne das Problem. Ich habe selber früher Reiseführer geschrieben in den 90er Jahren. Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt, auch dann später in Brüssel und jetzt bin ich in Berlin und ich bin immer gerne und viel gereist. So, das vorab. Ich finde auch, dass Reisen bildet und ich finde auch, dass man niemandem verbieten sollte, seine Familie zu sehen. Das sind alles Punkte, die stehen davor. Und jetzt kommt das große Aber. Das große Aber besteht darin, dass wir immer drüber nachdenken sollten, lohnt sich der Aufwand und wie steht das Verhältnis zueinander? Also es gibt beispielsweise, gibt es Reisebüroveranstalter, Andersreisen ist so ein Zusammenschluss von Reiseunternehmen, die empfehlen zum Beispiel, dass man nie unter 800 Kilometern fliegt. Die sagen, dass wenn man bis 3800 Kilometer fliegt, dass man mindestens 2 Wochen da bleiben sollte und dass man bei längeren Flügen länger vor Ort bleiben sollte. Das heißt, es sollten Flugentfernung und Aufenthaltsdauer sollten in einem Verhältnis stehen. So, ich habe für mich beschlossen, dass ich das noch ein bisschen ausdehne. Ich fliege nicht unter 1000 Kilometern, was dazu führt, dass ich auch mit dem Zug nach Oslo fahre, beispielsweise von Berlin aus. Und ich nehme das dann halt ein bisschen in Kauf und versuche das immer miteinander zu verbinden. Weil wir müssen uns darüber klar sein, wir leben in einer Klimakrise und wir kommen aus dieser Klimakrise nicht raus. Und es ist ja auch fürs Reisen ist es ja besser, wenn ich nicht jedes Jahr für 2 Wochen vielleicht nach Thailand fliege, sondern vielleicht meinen Jahresurlaub von 2 Jahren zusammennehme und dann für 4 Wochen dahin fliegen. Dann habe ich mehr vom Land, ich lerne mehr über das Land, ich lerne mehr über die Leute. Die Leute vor Ort verdienen genauso viel Geld, die Einzigen, die ein bisschen auf der Strecke bleiben, sind die Fluggesellschaften. Aber das ist echt nicht schlimm.
Mhm. Aber das wäre jetzt zum Beispiel in Anwendung auf diesen Weihnachtsheimaturlaub, der ja auch größer ist. Du bist ja jetzt nicht nur 4 Tage in Berlin aus L.A. gekommen zum Beispiel, sondern du bist ja länger in Deutschland. Ne? Ja. Aber dann müsste man ja auch sagen, so, ich komme jedes zweite Weihnachten vorbei. Mama?
Vielleicht muss man das sagen. Vielleicht muss man das zu seiner Mama sagen. Vielleicht muss man sagen, dass wir dieses Privileg des Reisens nicht immer so dauerhaft nutzen. Wir haben im Jahr haben wir etwa 4 Milliarden Flugzeugpassagiere. Das entspricht der Hälfte der Weltbevölkerung. Das können wir auf der einen Seite festhalten. Nun ist die Durchschnittszahl natürlich immer ein Problem, weil es sind überhaupt in ihrem Leben höchstens 10% der Weltbevölkerung geflogen. Hm. Das heißt, das sind die Menschen, die aus den Ländern Europas, Nordamerikas, Teile von China, also in den reichen Ländern, die fliegen auf Kosten das muss man einfach so sagen, auf Kosten der Menschen in den armen Ländern, die wir dann besuchen fahren vielleicht sogar mit unseren Reisen, die wir bestaunen in ihrer Art zu leben, von denen wir was lernen möchten, aber die kommen nicht rum, wir kommen rum. Im Kern leben wir klimapolitisch gesehen auf deren Kosten.
Ich verstehe dich so, dass es vielleicht auch ein bisschen darum geht, also gar nicht so sehr jetzt das Fliegen oder Reisen unbedingt zu verbieten, aber so ein Bewusstseinswandel hinzukriegen. Also so wie du darüber sprichst, das klingt ein bisschen so, wie viele vielleicht auch über den Fleischkonsum oder andere Bereiche des Konsumierens sprechen. Das Reisen ist ja am Ende auch oft ein Konsumprodukt, dass wir versuchen, einfach besser zu werden, ohne jetzt direkt mit irgendwelchen Dogmen zu arbeiten.
Ich komme nicht drum rum. Ich komme in meinem Leben nicht drum rum, wenn ich einmal Dinge begriffen habe, nämlich, dass wir in einer Klimakrise leben, darüber nachzudenken, wie verhalte ich mich dazu. Und es gibt natürlich auch noch diese Krücken dabei beim Reisen, also bei den Flugreisen jetzt speziell. Sowas wie Atmosphäre, wo ich versuche, meinen CO2-Ausstoß, der durch meine Reise entsteht, zu kompensieren, dadurch, dass woanderswo auf der Welt das gleiche CO2 eingespart wird. Das verteuert das Reisen.
Was ist daran die Krücke?
Die Krücke ist, dass das CO2 nicht aus der Atmosphäre verschwindet, sondern das CO2 wird woanders eingespart. Ich verursache aber trotzdem CO2. Mhm. Und der Preis ist nicht real. Also wenn ich sage, ich habe 3,5 Tonnen CO2 auf einem Flug von Berlin, New York und zurück, dann hätte ich, wenn ich das über Atmosphäre ausgleiche, würde ich etwa 120, 125 Euro zahlen. Aber die Folgekosten, die CO2 verursacht, sind viel, viel höher. Wenn ich das nach realen Kosten des Umweltbundesamtes ausgleichen würde, müsste ich etwa 600 bis 700 Euro mehr zahlen.
Das würden sich wahrscheinlich einige Leute schon auch wieder ein paar Mal überlegen. Andererseits würde es ja dann auch heißen, okay, dass wer sich's leisten kann, also kann sich dann auch die weiße Weste waschen, in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch ein schwieriger Ansatz, wenn man so will.
Wir haben immer das Problem, dass Leute mit mehr Geld sich mehr leisten können. Das haben wir in allen Bereichen auf der Welt. Was ich in erster Linie möchte, ist, dass wir darüber nachdenken, wie verhalten wir uns. Fliegen wir übers Wochenende nach Dublin, fliegen wir übers Wochenende nach London, nach Stockholm, nach Venedig? Muss das sein? Muss ich dreimal im Jahr irgendwie so einen Kurztrip machen? Wenn das wegfallen würde, wäre schon viel gewonnen.
Ich finde auch hilfreich, was du vorhin gesagt hast, dass es vielleicht auch nicht unbedingt jedes Jahr nach Thailand gehen muss, nicht wahr? Damit wir das Gefühl haben, lohnenswert gereist zu sein, weil es unbedingt auch immer ganz weit weggehen muss, um was zu erleben. Also im Zweifel mit einem gewissen Umdenken lassen sich ja doch auch die ein oder anderen Erfahrungen in der Nähe sammeln.
Ja, allemal.
Aber ganz kurz, Günther, nur um es mir mal vorzustellen, in der Praxis, dein Jahr 2021, was waren deine Reisen? Du kannst sie gerne irgendwie in Fern- und Nahziele anonymisieren.
Ich war konkret in Bayern ein paar Tage, ich war in Frankreich ein paar Tage, in der Bretagne. Da sind wir mit dem Auto hingefahren, hatten die Fahrräder dabei und das war der Haupturlaub eigentlich. Und das war völlig okay. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr da und ich merke, dass mich in Europa sehr viele Ziele reizen, die ich gut per Zug oder per Auto schnell erreichen kann.
Und da will ich vielleicht nochmal die Stichworte in Erinnerung rufen. Flugentfernung und Verweildauer mal gerne in Verbindung setzen. Und der CO2-Ausgleich ist sehr viel höher zu veranschlagen, haben wir von Günther gehört. Und da ist die richtige Adresse, um sich vielleicht mal zu informieren, das Umweltbundesamt. Danke, lieber Günther. Journalist und Autor Günther Wessel war hier und hat uns beraten. Ich wünsche dir schöne Feiertage und alles Gute.
Danke gleichfalls, euch auch.
Dankeschön, tschüss.
Und wenn Sie eine Frage haben, die wir hier besprechen sollten, dann schicken Sie uns doch bitte eine Mail. +1@deutschlandradio.de ist die Adresse. Lieber Erik, du hast ein privates Abenteuer hinter dir oder steckst noch mittendrin. Es hat auch mit Corona zu tun. Also Corona spielt dann immer nicht so eine ganz unwesentliche Rolle. Es ist aber eine schöne Geschichte und deshalb würde ich dich bitten, die vielleicht hier an dieser Stelle auch nochmal zu erzählen. Wie viele schöne Geschichten fingen sie an? Du hast dich verliebt. Du hast dich verliebt in einen gewissen Cedric.
Das ist richtig.
Das war hier in Europa, ich glaube in Aachen.
Das ist auch richtig. Du bist gut informiert.
Und das, natürlich. Ich höre dir doch zu. Und vielleicht musst du ganz kurz sagen, wer ist Cedric?
Cedric war damals ein chinesischer, aber schon seit 12 Jahren in den USA lebender Medizinstudent, der zu diesem Zeitpunkt für ein paar Monate in Aachen an der RWTH als Gaststudent verbracht hat. Dort habe ich ihn dann auch getroffen.
Und dann habt ihr, wie du es mal, ich kann das wieder zitieren, gesagt hast, eine aufregende Fernbeziehung geführt. Das heißt, ihr habt euch, du hast auch viel gearbeitet, warst damals auch in der Agentur tätig, an vielen unterschiedlichen Stellen Europas, getroffen, immer mal wieder, wenn er auch gerade mal wieder in Europa war.
Er hat sich dann verschiedene Medizinkongresse so gelegt, dass sich das irgendwie ergeben hat, dass wir uns dann in Rom, in Prag, in Amsterdam, in ich weiß gar nicht mehr wo überall treffen konnten.
Man kann sich vorstellen.
Ich bin aber auch zu ihm rüber dann geflogen nach Philadelphia. Wir waren in New York unterwegs, in Washington. Also es war ein aufregendes, knappes Jahr.
Und irgendwann hast du dich dazu entschieden, dass du mit Cedric gerne zusammenziehen möchtest in den USA, in Philadelphia. Dann gab es aber einen Moment, da kam dann auf einmal Hektik auf.
Ja. Also ich muss sagen, diese Phase meines Lebens, das war wirklich so eine ganz andere Art von Abenteuer als die, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Mein Podcast lief ganz gut, also es war klar, es muss eine Entscheidung her. Die habe ich dann auch getroffen und wollte dann, so war der Plan, so die Hälfte des Jahres jeweils in Deutschland verbringen, die andere Hälfte in den USA, aus der Ferne arbeiten. Und dann kam Covid. Eines Morgens wachte ich auf, alles voller WhatsApp-Nachrichten von Cedric. Trump hatte gerade den Reisebann ausgerufen, und zwar 2 Tage, bevor ich eigentlich dann hinfliegen wollte. Das hat dann dazu geführt, dass ich mit Handgepäck irgendwie 2 Boxershorts noch reingeworfen und meine Mikros eingepackt, rübergeflogen bin und 2 Stunden vor Inkrafttreten des Reisebanns in Philadelphia angekommen bin und dort dann auch für fast ein Jahr Covid-bedingt geblieben bin. Und aus dieser Hälfte-Hälfte-Planung ist dann dementsprechend auch nichts geworden. Ja. Plötzlich lebte ich in den USA.
Und ich habe mal gehört, du hast auch deine eigene Abschiedsparty geschmissen. Hast du einen gesagt, sorry guys,
feiert ohne alleine, mich. Genau. Ich bin weg.
Aber hat da nicht am Flughafen irgendwie jeder mit seinem Pass gewedelt und gesagt, ich will schnell noch in die USA rein? Wie hast du das so schnell hingekriegt?
Ja, weil Cedric zu dem Zeitpunkt, an dem ich wach wurde, den Flug schon gebucht hatte. Ah. Also der ist tätig geworden und das Einzige, was ich noch tun musste, war im absoluten Galopp zum Flughafen zu hetzen.
So, und in Philadelphia angekommen, bist du da dann in den Voll-Lockdown gerasselt und dann hat sich bei eurer persönlichen Begegnung schon radikal was geändert von der romantischen hin und wieder treffen wir uns Situation in europäischen Metropolen hinzu, wir sitzen in einer Einzimmerwohnung in Philadelphia zusammen.
Das war, also in Philadelphia nennt man das nicht mal Einzimmerwohnung, sondern Studio Apartment, das heißt so viel wie, am Ende ist es doch ein Zimmer, aber in diesem Zimmer befindet sich das Bett, die Küche, so die Hälfte des Badezimmers, ist eher so eine Nische als eine Wohnung. Dort gab es nicht mal genug Platz für einen Schreibtisch. Das heißt, wir haben wirklich, also die ersten Wochen und fast Monate von Covid, 24 Stunden nebeneinander verbracht. Innerhalb so 2 Meter auf der Couch tagsüber arbeiten, dann 1 Meter weit gegangen zum Bett und das war unser Leben. Das war natürlich der komplette Gegenentwurf dazu, wie unsere Beziehung vorher funktioniert hat.
Wir hatten da manchmal so Videokonferenzen. Ich kann bestätigen, es war wirklich sehr eng. Manchmal hast du auch aus dem Schrank gesendet, wegen der guten Akustik. Und ich muss mir dann also vorstellen, Cedric saß dann mit seiner Katze auf dem Arm quasi immer hinter der Kamera und hat eingeatmet.
Ja, ja, die musste ruhig gehalten werden. Manchmal ragte, glaube ich, auch noch sein Ellbogen irgendwie mit ins Bild. Also das war eine Herausforderung auch fürs Podcasten.
Ihr habt aber nach dieser Zeit gesagt, wenn wir das geschafft haben oder wie wir das geschafft haben, hat uns eigentlich Appetit auf mehr gemacht.
Genau, also klar, vorher war unsere Beziehung auch schon toll, aber natürlich auch beflügelt von diesen Rahmenumständen, dass wir uns an so vielen spannenden Orten immer wieder getroffen haben und da alles Mögliche erlebt haben. Jetzt also diese komplette Reduktion, es gab keine Ablenkung mehr, es gab nur noch uns und es gab diese ja für uns alle sehr herausfordernden Monate, als wir auch noch stärker verängstigt waren, würde ich mal sagen, als jetzt heute, wo wir auch ungefähr wissen, wie wir mit der Pandemie umgehen. Und als wir festgestellt haben, dass wir in dieser Phase genauso glücklich sind und genauso gut miteinander zurechtkommen wie auch vorher. Und weil es natürlich auch immer noch viele ungeklärte Fragen gab, wie wir das jetzt eigentlich so machen mit unserer Zukunft, wo, wie, was, haben wir uns entschieden, als Versprechen und als Glaubensbekenntnis an unsere gemeinsame Zukunft dann auch relativ schnell zu heiraten. Nämlich tatsächlich 2 Monate, nachdem ich dort mit Beginn des Lockdowns angekommen war. Mhm. Also eine richtig klassische, wenn man das so sagen möchte, Covid-Hochzeit. Eine der ersten wahrscheinlich.
Aber also klassisch, sagst du, das hat schon auch für Aufsehen gesorgt, wie ihr dann geheiratet habt. Ihr habt euch da ein spezielles Programm vorgenommen, was sozusagen gemäß der Covid-Regularien damals in Philadelphia funktioniert hat. Vielleicht kannst du das kurz umschreiben. Also ich kann nur vielleicht sagen, New York Times hat berichtet, wer das mal googeln möchte. Auch andere Zeitungen übrigens.
Ja, das war sehr witzig. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Ja, es war natürlich ausgeschlossen, jetzt eine klassische Hochzeit zu veranstalten, wo alle möglichen Leute zusammenkommen und man da 5 Stunden sitzt und isst und Musik hört und dergleichen. Deswegen haben wir das klassische Hochzeitskonzept dekonstruiert und haben verschiedenste chinesische und deutsche Bräuche uns überlegt und die in Verbindung gesetzt mit besonderen Orten in Philadelphia, die für uns eine besondere emotionale Bedeutung haben. Und wir sind dann 9 Stationen in Philadelphia den Tag über abgeradelt, begleitet von zwei engen Freunden und haben an jeder Station dann einen chinesischen oder deutschen Brauch praktiziert. Also Baumstamm
wegen,
also chinesisch zum Beispiel, über eine Flamme springen als Zeichen der Leidenschaft dieser neuen Beziehung. Das war in dem Fall dann aus Papier natürlich oder mit Reis beworfen werden oder gemeinsam zu versuchen, mit verbundenen Händen an einem Apfel zu knabbern, der von der Strippe runterhängt, so als Teambuilding-Maßnahme.
Und das Ganze live übertragen nach China und Deutschland. Ne? Also
Zoom.
Die beiden Freunde
mit Selfie-Stick. 3 Stunden Live-Übertragung, damit auch alle dabei sein konnten. Ja, und so haben wir versucht, das eben zu dekonstruieren und an jeder dieser Stationen andere enge Freunde getroffen. Und so haben wir sichergestellt, dass es jeweils nur ganz kleine Gruppen waren.
Und dann seid ihr in Philadelphia auch gemeinsam diese Treppen hochgerannt, die Sylvester Stallone.
Die Rocky-Stufen.
bis nach oben und dann die Arme gereckt.
Das war der große Gänsehaut-Moment, zumindest für meine Mutter, die das sich mit angeschaut hat. Und ich als alter Sylvester Stallone und Rocky-Fan war natürlich auch ganz besonders beglückt, dass ich diese Location durchgesetzt habe für unsere Wedding Walls. Cedric kann mit Rocky jetzt nicht so viel anfangen.
Achso, das war durchaus eine Diskussion.
Ja, ja.
Schön, dass du die Geschichte erzählt hast. Vielen Dank. Erik Lorenz ist zu Gast, Podcaster und Autor. Lieber Erik, ich kann mir vorstellen, dass sich die Menschen in dieser Zeit einerseits mehr Normalität wünschen und dieser ganze Corona-Quatsch endlich aufhören darf. Andererseits gibt es, glaube ich, auch so einen gewissen Hunger nach Abenteuer. Wenn jetzt aber die Bedingungen so sind, wie sie sind, gibt es irgendeine Empfehlung von dir, wie man vielleicht im Kleinen jetzt in den Weihnachtstagen möglicherweise, vielleicht auch als Familie, ein Abenteuer unternehmen kann?
Ich glaube, also mittlerweile, ich versuche es, wenn wir auch zu Hause sind in den USA, mittlerweile dieses Thema Abenteuer auch mit als kreative Herausforderung zu begreifen und wirklich mal zu überlegen, Stichwort Mikroabenteuer, wie lassen sich die besonderen Erfahrungen auch vor der Haustür finden? Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, mittlerweile vergriffen, braucht ja nicht nachschauen, über Fontane in Brandenburg. Und ich kann nur sagen, ich hatte nie vor, mich so ausgiebig mit Brandenburg zu beschäftigen. Aber nachdem ich eine Zielsetzung hatte, eine Aufgabe und die Motivation, mal ein bisschen tiefer zu schürfen, war die Recherche vor Ort für mich genauso aufregend wie meine Recherchen in Laos, Kambodscha, Hongkong und dergleichen. Daraus habe ich mir mitgenommen, dass die besonderen Erfahrungen, wenn wir bereit sind, ein bisschen genauer hinzuschauen, ein bisschen gründlicher vielleicht noch zu suchen, wirklich auch in der Nähe warten können.
Mhm. Sehr schön, dass du heute hier warst. Habe ich sehr genossen, dich hier nochmal ein bisschen mehr in Ruhe zu treffen.
Und jetzt auch mal ohne Pixel.
Ohne Pixel, genau. Und dann hoffentlich bald mal wieder.
Würde mich freuen. Vielen Dank. Mach's gut.
Hab schöne Feiertage. Erik Lorenz war das hier, Podcaster, Autor und mein Plus Eins heute. In unserem Geschichten-Podcast geht es in dieser Woche um eine große Frage. Lebe ich eigentlich das Leben, das ich wirklich leben will? Und diese Frage stellt sich Patti.
Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was eigentlich ich noch will. Ich habe nur noch geguckt, was wollen denn jetzt die anderen von mir? Und habe dem versucht, gerecht zu werden. Und das war irgendwann der Punkt, warum ich gesagt habe, so nee, ich muss da glaube ich mal dran.
Und wie Patti da dran gegangen ist und wohin sie das geführt hat, das erfahren Sie in dem Plus 1 Geschichten-Podcast dieser Woche. Eine echte Hörempfehlung von mir. Mein Name ist Utz Dreger. Alles Gute für Sie. Viel Spaß beim Hören und bis bald.